SRF 1.
Halb eins, hier sind die Mittagsinformationen von Radio SRF. Willkommen zur Sendung. Papst Franziskus steht bei uns heute Mittag im Zentrum.
Fratelli e sorelle, buonasera.
Wie dunkel ist der Fleck in seiner Vergangenheit? Wer und was ist sein Orden, die Jesuiten? Und wie hat er es so, der Neue, mit der Ökumene? Der Überraschungspapst ist auch unser Tagesgespräch um eins. Weitere Schlagzeilen. Für Solarstrom vom Dach gibt's bei der Einspeisung ins Netz mehr Geld, entscheidet der Nationalrat. Und Swiss kauft ein. Für 1,5 Milliarden Franken erneuert sie ihre Langstreckenflotte und setzt dabei auf Boeing statt Airbus. Im Studio heute Mittag sind Simon Loy und mit den Nachrichten Karin Britsch.
Der Nationalrat hat Maßnahmen beschlossen, mit denen zusätzlich erneuerbare Energien gefördert werden sollen. So will er die sogenannte kostendeckende Einspeisevergütung KEF von derzeit 0,45 Rappen pro Kilowattstunde auf 1,5 Rappen anheben. Private Solarstromproduzenten würden demnach mehr Geld erhalten, hingegen müssten Konsumenten mehr zahlen. Allerdings werde die Anhebung kaum spürbar sein, sagte Energieministerin Doris Leuthardt. Nicht mehr bezahlen sollen dagegen Unternehmen, die viel Strom verbrauchen. Die Vorlage gilt als indirekter Gegenvorschlag zur Cleantech-Initiative der SP. 9 statt 7 Bundesräte. Erneut hat sich der Ständerat mit diesem Thema befasst. Und wie schon der Nationalrat, will auch die Kleine Kammer nichts wissen von einer Standesinitiative aus dem Kanton Tessin. Diese verlangt, dass die Zahl der Bundesräte erhöht wird. Und die Frage, ob ein Bundespräsident in der Schweiz für 2 Jahre im Amt bleiben soll, ist ebenfalls vom Tisch. Der Bundesrat hat sein Begehren zurückgezogen. Jorge Mario Bergoglio hat den ersten Tag als Papst Franziskus in Angriff genommen. Am Morgen verließ er den Vatikan, um in der römischen Basilika Santa Maria Maggiore zu beten. Am späten Nachmittag findet die erste Messe des neuen Papstes in der Sixtinischen Kapelle statt. Auch ein Besuch der Sommerresidenz Castel Gandolfo ist geplant. Dort hält sich derzeit sein Vorgänger Benedikt XVI. Auf. Die Fluggesellschaft Swiss hat noch nie so viele Fluggäste befördert wie letztes Jahr. Insgesamt seien knapp 16 Millionen Passagiere mit Swiss geflogen, 3% mehr als im Vorjahr, das teilte die Swiss mit. 2012 machte die Swiss gut 210 Millionen Franken Gewinn, das sind 30% weniger als im Vorjahr. Für die Erneuerung ihrer Langstreckenflotte bestellte Swiss beim US-Konzern Boeing 6 Flugzeuge des Typs 777. UBS-Konzernchef Sergio Ermotti hat letztes Jahr gut 9 Millionen Franken verdient. 2,5 Millionen davon sind gemäß dem Geschäftsbericht des Grundgehalt. Ermotti war demnach der bestbezahlte UBS-Manager. Verwaltungsratspräsident Axel Weber erhielt 3,6 Millionen Franken. Sein Vorgänger Caspar Villiger hatte nur halb so viel bekommen. Insgesamt gab es für die Konzernleitung Entschädigungen in der Gesamthöhe von gut 70 Millionen Franken. Und dies, obwohl die UBS im Jahr 2012 einen Verlust von 2,5 Milliarden verbuchen musste. Die Schweizerische Nationalbank belässt den Leitzins auf dem rekordtiefen Niveau von 0 bis 0,25%. Die Banken können sich also weiterhin praktisch zum Nulltarif Geld bei der Nationalbank leihen. Auch am Euro-Mindestkurs von 1,20 Franken hält sie fest. Für dieses Jahr rechnet die Nationalbank mit einem Wachstum der Schweizer Wirtschaft im Bereich von 1 bis 1,5%. Der Kanton Bern hat im letzten Jahr rote Zahlen geschrieben, zum ersten Mal seit 1997. Das Defizit betrug knapp 200 Millionen Franken. Budgetiert hatte der Kanton einen Überschuss von 2 Millionen. Die Staatsrechnung des Kantons Basel-Stadt hingegen schloss um 100 Millionen Franken besser ab als geplant. Der Kanton erzielte einen Überschuss von 183 Millionen. Zwangsräumungen, wie sie in Spanien in der letzten Zeit oft durchgeführt wurden, verstoßen gegen EU-Recht. Dieses Urteil hat der Europäische Gerichtshof gefällt. Das spanische Gesetz schütze die Menschen nicht ausreichend vor missbräuchlichen Klauseln in Hypothekarverträgen. Wegen der Krise hatten in Spanien Zehntausende ihre Wohnungen verloren, weil sie ihre Bankkredite nicht mehr zurückzahlen konnten. Mehrere Menschen nahmen sich deswegen das Leben. In Israel hat Ministerpräsident Benjamin Netanyahu 2 Monate nach den Parlamentswahlen eine neue Koalitionsregierung zusammengestellt. Gebildet werden soll diese Koalition aus dem rechtsnationalen Bündnis von Netanyahus Likud und der Partei Beitenu zusammen mit der Zentrumspartei von Yair Lapid und der rechten Siedlerpartei das Jüdische Haus. Das sagte eine Likud-Sprecherin. Die Parteien wollen die Vereinbarung gemäß Medienberichten noch heute unterzeichnen. Die Regierungskoalition käme im Parlament der Knesset auf 68 der 120 Sitze.
12.36 Uhr, gleich Stimmengespräche, Hintergründe zu Papst Franziskus, dem stillen und streitbaren Jesuiten aus Buenos Aires. Streng im Glauben, zurückhaltend in der Art und in den 1970er Jahren zu nahe an der Militärdiktatur dran? Fragezeichen. Dann gute Nachricht für Leute mit Solarzellen auf dem Dach. Speisen Sie Ihren Strom ins Netz ein, soll es 3-mal mehr Geld geben. Frage an Bundesrätin Leutert, bringen diese Subventionen die Energiewende? Ein neuer Vogel für die Swiss. Er heißt Boeing 77 und ist weniger durstig als der alte. Doch kann sich Swiss ihn überhaupt leisten? Schließlich, eine Abstimmung in Basel machte 1967 Schlagzeilen.
Immerhin 6 Millionen für 2 Bilder, von denen ungezählte Reproduktionen existieren, das kann als Geschmackssache gelten und knapp bemessene Steuerzahler durchaus ins Harnisch bringen.
Warum das Jahr von damals den Boden legte für die Picasso-Ausstellung von heute im Kunstmuseum Basel, auch das noch vor 1 im Rendezvous. Jetzt Börse und Wetter.
Die Börsendaten von Thomson Reuters. Der Swiss Market Index steht bei 7.821 Punkten plus 0,5%. Der Euro wird zu 1.23,37 gehandelt, der Dollar zu 95,43 Rappen. Das Wetter heute wird wechselhaft. Am Nachmittag gibt es Wolken, kurze sonnige Abschnitte und einige Schneeschauer bei 2 Grad. Im Süden ist es mit starkem Nordföhn sonnig bei 12 Grad. Morgen Freitag gibt es zunächst noch einige Schneeschauer. Tagsüber wird es aus Westen her zunehmend sonnig bei 3 Grad. Im Süden scheint mit Nordföhn die Sonne bei 12 Grad. Am Samstag ist es ziemlich sonnig und am Sonntag schließlich bleibt es in den Alpen und im Osten mit Föhn noch teilweise sonnig. Dann ziehen neue Schnee- und Regenwolken auf. Beidseits der Alpen erreicht die Temperatur 8 Grad.
Ich denke, es gäbe wieder jemanden, der eher konservativ ist. Und ich finde das jetzt noch hoffnungsvoll, dass so vom Namen, den man hört, oder ich hoffe es, dass es progressiver wird, dass alte Zöpfe abgeschnitten werden.
Ein neuer Papst ist also gewählt. Was wird sich mit ihm ändern? Was lässt sich Neues erhoffen? Stimmen von Passanten gesammelt heute Morgen in Bern und St. Gallen zum neuen Papst Franziskus.
Ich hoffe, dass er eine Öffnung macht von der Kirche zu den Realitäten der Gesellschaft.
Es ist sicher nicht ganz einfach, aber vielleicht ist es schon nur möglich, durch das, dass er ein andere Kardinäle nominieren, dass es so eine Veränderung geben kann, Stück für Stück.
Und ich finde, es ist gut, wenn einmal einer von Lateinamerika gekommen ist.
Wenn der Wunsch für Veränderung da wäre, hätte ich das Gefühl, wäre auch ein Jüngerer gewählt worden.
Für mich persönlich, ich glaube, denen Pfarrer eben sowieso nicht alles. Ist mir im Prinzip auch gleich, was für ein Papst das es ist.
Also ich glaube, es ändert sich jetzt nicht so viel. Weil ich glaube, die denken mehr oder weniger ähnlich alle.
Für mich ist es völlig veraltet, eigentlich ihre Sichtweise auf die Realität, wie sie heute ist. Wenn ich daran denke, Homosexualität, Abtreibung, Sex vor der Ehe, Verhütung. Und ich muss einfach sagen, es wäre schön, wenn mal einer kommen würde, der eigentlich die Augen auftut.
Stimmen, Erwartungen von Passanten eingefangen heute Morgen am Tag nach der Papstwahl. Was aber erhofft sich einer, der gestern als einer von 115 Kardinälen bei der Papstwahl mittat? Was sagt Kardinal Kurt Koch, der ehemalige Bischof von Basel? Italien-Korrespondent Massimo Agostinis hat ihn heute Morgen in Rom zu seinen ersten Eindrücken des Papstes befragt.
Ob auch er den Argentinier Bergoglio gewählt hat, das wollte Kurt Koch natürlich nicht sagen. Wahlgeheimnis. Aber
ich war sehr glücklich, dass der Schritt gelungen ist, einen Papst nun zu haben, der nicht mehr aus Europa kommt, sondern der aus dem großen Kontinent Lateinamerika kommt, wo heute die Mehrzahl der Katholiken leben. Ich glaube, das ist ein wichtiges Zeichen in die Zukunft.
Die Erwartungen an den neuen Papst sind riesig. So muss er für die Einheit der Kirche sorgen. Nicht einfach in Anbetracht der Tatsache, dass ein Teil der Gläubigen in Europa über die Zulassung von Frauen zum Priesteramt, die Ökumene, Abtreibung und die Vermählung zwischen Homosexuellen diskutieren will. In Südamerika, Afrika oder Asien der Schuh ganz woanders drückt. Und dann ist da noch die Kurie, die Regierung des Vatikans, wo Skandale und Intrigen seit langem für negative Schlagzeilen sorgen und weswegen Papst Benedikt XVI. Auch zurückgetreten ist. Der neue Papst kommt nicht aus dem Innern des vatikanischen Machtzirkels. Im Gegenteil, er hat sich immer eher ferngehalten. Ist das nicht ein Nachteil? Kardinal Kurt Koch.
Es ist ein Vorteil, wenn jemand die Kurie kennt. Es kann aber auch ein Nachteil sein, dann hier die nötigen Reformen einzuführen. Da hat einer, der von außen kommt, vielleicht die größere Freiheit. Und ich glaube, dass er schon auch viel gehört hat, wo der Schuh drückt.
Das Konklave hat erneut einen älteren Mann gewählt. Bergoglio ist 76. Wäre ein jüngerer, kräftigerer Kandidat nicht besser gewesen, um die enormen Strapazen des Amtes zu ertragen? Papst Benedikt XVI. Beklagte sich in einem seiner letzten Auftritte, dass ein Papst in jeder Minute des Lebens den anderen gehöre und nie eine Sekunde Zeit für sich habe.
Ja, natürlich ist er vielleicht an der oberen Grenze. Auf der anderen Seite ist die Zeit heute so schnelllebig, dass man auch keine allzu langen Pontifikate wünscht. Also wenn einer gewählt wird, der 65 ist, dann muss man mit einem 20-jährigen Pontifikat rechnen. Und das ist vielleicht heute eher schwierig.
Kurt Koch ist in Rom zuständig für die Förderung der Einheit unter den Christen. In seine Kompetenz fällt den Dialog zwischen der katholischen Kirche und den Abspaltungen davon, wie den Ostkirchen, den Methodisten, Baptisten und vielen anderen, aber auch den ökumenischen Dialog mit den Protestanten zu fördern. Koch ist sich sicher, dass Papst Franziskus das Thema der Ökumene wichtig ist.
Weil er mir dasselbe gesagt hat, als ich ihn zum ersten Mal sah, «Grazie per tutto che fa il vostro pontificio consiglio per l'unità dei cristiani, l'ecumenismo mi sta molto a cuore».
Papst Franziskus habe ihm, Koch, gedankt für sein Engagement und habe betont, dass ihm, Bergoglio, die Ökumene am Herzen liege.
Der Bericht von Massimo Agostinis. Neben den vielen positiven Reaktionen gibt es auch kritische Stimmen. Dem neuen Papst Jorge Mario Bergoglio wird nämlich eine zu große Nähe zur damaligen argentinischen Militärdiktatur vorgeworfen. Ich fragte Ulrich Achermann in Buenos Aires, was genau soll Franziskus damals in den 1970er Jahren getan oder eben nicht getan haben?
Es geht um zwei Priester, zwei Jesuiten, die in den Armenvierteln von Buenos Aires tätig waren damals als Missionare. Bergoglio hat sie dann aufgefordert, sie müssten diese Tätigkeit einstellen auf Druck des Militärs. Die beiden Priester leisteten keine Folge und er hat sie dann ausgeschlossen aus dem Jesuitenorden.
Und wer steckt hinter diesen Anschuldigungen?
Es sind Menschenrechtskreise, die hinter diesen Anschuldigungen stecken. Sie haben sie vor etwa 5 Jahren erhoben, zum Teil in Buchform. Insgesamt habe ich den Eindruck, dass das Material, das Belastungsmaterial, aber nicht ausreichend ist. Es hat auch nie ein Strafverfahren gegeben gegen den neuen Papst. Und insofern habe ich den Eindruck, dass die Anschuldigungen nicht sehr fundiert sind, aber sie halten sich eben doch relativ hartnäckig.
Es gibt ja noch einen weiteren Vorwurf, der in das Ähnliche reingeht. Man sagt, Papst Franziskus habe damals mitgeholfen, Befreiungstheologen aus dem Jesuitenorden zu drängen. Was ist da dran?
Ja, das ist derselbe Fall. Es geht wieder um diese zwei Priester, die dann vor die Wahl gestellt wurden, entweder diese Pastoraltätigkeit in den Elendsvierteln einzustellen oder, wenn sie keine Folge leisten würden, dann eben zu rechnen hätten mit dem Ausschluss aus dem Orden. Und das ist tatsächlich dann geschehen auch. Die beiden haben sich hinterher beim Oberen in Rom noch beschwert.
Aber weitere Fälle gibt es nicht, dass da irgendwie eine Systematik zu erkennen wäre.
Nein, so weit geht es nicht. Es handelt sich eigentlich immer um den einen Fall. Und anderes Material oder zusätzliche Anschuldigungen von anderer Seite hier gibt es bis jetzt nicht. Und ich glaube, auch innerhalb der Menschenrechtskreise gibt es in Argentinien so etwas wie eine Spaltung in dieser Frage. Ich glaube, die wichtigste moralische Instanz aus dem Umfeld der Kirche und der Menschenrechtsaktivisten das ist Friedensnobelpreisträger Adolfo Pérez Esquivel, der hält strikte zu Bergoglio und sagt, an diesen Vorwürfen sei gar nichts dran.
Trotzdem halten Sie sich hartnäckig. Warum ist das so?
Ich glaube, weil Bergoglio eben einer ist, der den Konflikt nicht scheut und sich immer wieder in die Politik eingemischt hat, erst recht natürlich in klassischen Fragen, die die Kirche betreffen. Argentinien hat die Homo-Ehe eingeführt. Das hat natürlich dann den Zorn der Kirche und Bergoglios zur Folge gehabt. Aber auch die soziale Situation in Argentinien ist immer wieder Thema, wenn zum Beispiel Caritas oder der Erzbischof von Buenos Aires, Bergoglio, die Regierung kritisiert, sie produziere mit ihrer Wirtschaftspolitik laufend mehr Arme.
Ulrich Achermann, drehen wir doch den Spieß mal noch kurz um. Gibt es denn Belege, die das Gegenteil zeigen, nämlich dass der neue Papst Leuten vor Verfolgung geholfen hat während der argentinischen Militärdiktatur?
Nein, diese Beweise gibt es nicht. Es steht im Prinzip Aussage gegen Aussage. Bergoglio selber war es, der in dieser Zeugeneinvernahme darauf hingewiesen hat, dass er seine spärlichen Kontakte zur Diktatur, wie er das damals nannte, dafür genützt habe, um diese zwei verschleppten, entführten Priester wieder in die Freiheit zu bekommen. Das ist zum Schluss dann auch gelungen. Nach etwa 6 Monaten sind die beiden wieder aufgetaucht.
Wenn Sie heute die argentinischen Medien so anschauen, sind die Vorwürfe, über die wir jetzt gesprochen haben, im Land selbst noch ein Thema oder wird darüber gar nicht mehr publiziert?
Sie sind eher eine Marginalie heute, wenn man sich durch die Zeitungen durchblättert. Natürlich überwiegt da die Freude, ein bisschen die Ungläubigkeit eigentlich fast noch, dass ein Argentinier es auf den Stuhl des Papstes geschafft hat. Natürlich wird registriert, dass es diese Kontroverse um die Vergangenheit von Bergoglio gibt, dass sie existiert, aber ein größeres Thema ist das heute nicht mehr.
Sagt unser Korrespondent in Argentinien, Ulrich Achermann. Der neue Papst Franziskus gehört also dem Jesuitenorden an. Wofür aber stehen die Jesuiten genau? Religionsredaktorin Judith Wipfler erklärt.
Die Jesuiten, die Gesellschaft Jesu, hatten lange den Ruf, rhetorisch messerscharf, ja eine Gesellschaft von Wortverdrehern zu sein. Dieser Ruf entstand in ihrer Anfangszeit im 16. Jahrhundert. Damals kämpften die Jesuiten in flammenden Reden und manchmal auch mit Messern gegen die reformatorischen Kirchen. Sie versuchten, die neue evangelische Lehre aber auch argumentativ und theologisch auszuhebeln. Politisch suchten sie Einfluss in den Herrscherhäusern Europas. Die englische Kirche reagierte darauf mit Jesuitenmord. Auch später waren die Jesuiten immer wieder Verfolgungen ausgesetzt, mitunter sogar vom Papst selbst. Dabei war die Societas Jesu doch explizit zur Verteidigung des Papsttums gegründet worden. Darum gehört zu den üblichen Gelübden wie Armut, Keuschheit und Gehorsam noch ein viertes, nämlich der besondere Gehorsam gegenüber dem Papst. Das ist noch heute so und auch das Image, besonders klug zu sein, stimmt. Das der fiesen Wortverdreher aber längst nicht mehr. Ganz im Gegenteil. Die gut 17.000 Brüder weltweit sind immer noch in der Bildung stark engagiert. Außerdem helfen sie an sozialen Brennpunkten der Welt, nur zum Beispiel im Jesuitenflüchtlingsdienst, aktuell in Syrien. Die Jesuiten funktionieren als Orden etwas eigen. So behalten die Brüder ihre bürgerlichen Namen, tragen keine spezielle Ordenstracht und sind ganz nah am Papst organisiert. Als unlängst erstmals das Rücktrittsgesuch des Jesuitenoberen vom damaligen Papst Benedikt akzeptiert wurde, da ahnten viele Jesuiten bereits, dass nun auch der Papst selbst solch einen Schritt tun könnte. Der Jesuitenorden entstand im Sommer 1534 aus dem Freundeskreis des Ignatius von Loyola. Er hatte mystische Erlebnisse und beschrieb sein Leben als einzige Pilgerreise zu Gott. Die Spiritualität dieses Ignatius, wie etwa die 30-tägigen Exerzitien mit Selbsterforschung und Besinnung auf Jesus, diese Spiritualität wirkt heute weit über die Gesellschaft Jesu hinaus in die ganze Kirche, auch ökumenisch.
Der Jesuitenorden erklärt von Judith Wipfler. Was können die Armen vom neuen Papst Franziskus erwarten, was die Frauen? Diese Fragen stellen wir um 1 im Tagesgespräch. Rendezvous 11:45. Der Nationalrat will den Strompreis erhöhen, um damit mehr Geld für erneuerbare Energien zur Verfügung zu haben. Fast 1 Milliarde Franken will die Große Kammer künftig für Strom aus Wind, Sonne oder Wasser ausgeben. Für private Haushalte hat der Entscheid zur Folge, dass sie gut einen Rappen mehr pro Kilowattstunde Strom ausgeben müssen, weil die sogenannte kostendeckende Einspeisevergütung, kurz KEF, um diesen Betrag erhöht werden soll. Bundeshausredaktor Philipp Burkhardt hat Energieministerin Doris Leuthard gefragt, ob die zusätzlichen Subventionen für erneuerbare Energien mehr seien als ein Tropfen auf den heißen Stein.
Wir haben heute eine Warteliste derzeit mit 24.000 Projekten, die warten auf Fördergelder und sonst werden sie nicht realisiert. Also es hilft dort sicher vielen privaten Investoren, die ein Engagement zeigen, dass man jetzt beginnen kann mit der zusätzlichen Produktion. Und insofern ist das richtig und wichtig. Aber natürlich müssen wir das KEF-System weiter umbauen, weil es hat auch zum Teil noch falsche Anreize, es hat Fehler im System. Die werden wir dann mit der Botschaft im Herbst auch noch zur Debatte stellen.
Herr Nordmann von der SP sagt, man könne 2 bis 3 Atomkraftwerke mit dieser Vorlage ersetzen. Teilen Sie diesen Optimismus?
Wenn ich die Menge an Leistung anschaue, ist das sehr euphorisch, ist zu gut gerechnet, das stimmt so sicher nicht. Aber es hilft jede Kilowattstunde, die schlussendlich jetzt produziert wird, dieser Transformation der Energieproduktion weiterzuhelfen. Aber natürlich geistern da immer Zahlen herum, die sehr ambitiös und visionär sind.
900 Millionen werden ja dafür ausgegeben, wenn das so durchkommt. Ist das nicht doch ein bisschen sehr teuer investiertes Geld, weil die Leistung ja letztlich, wie Sie sagen, doch nicht so groß ist?
Es ist Leistung. Also es ist, wir haben auch heute natürlich bei der Wasserkraft haben Sie die Konzessionsgelder. Sie haben, wie wir wissen, bei der Kernkraft auch indirekte Subventionen, weil dort die Kosten insbesondere auch für die Sicherstellung nicht voll finanziert ist. Also ich glaube, das ist sinnvoll und das macht für einen Haushalt nicht sehr viel aus im Jahr. Es führt nicht zu erheblichen Mehrbelastungen und deshalb ist das verträglich.
Das sagt Energieministerin Doris Leuthard auf Fragen von Philipp Burkhardt. Ein Drittel weniger Gewinn bei Swiss, das tönt nicht gut. Zwar sind im letzten Jahr so viele Passagiere mit der Lufthansa-Tochter geflogen wie nie zuvor, aber der Gewinn, der ist zurückgegangen auf 210 Millionen Franken. Und trotzdem kündigt die Swiss an, 6 teure Langstreckenflugzeuge zu kaufen. Wie geht es der Fluggesellschaft wirklich? Wirtschaftsredaktorin Susan Giger.
Ein enttäuschendes Ergebnis, auch für Swiss-Chef Harry Hohmeister.
Ja, natürlich, auf der einen Seite enttäuscht, auf der anderen Seite aber auch einfach Realist.
Er sei glücklich, dass die Swiss entgegen dem Trend in Europa immer noch Gewinn mache. Aber es sei einfach so. Das Marktumfeld, vor allem für die Flugbranche in Europa, sei einfach schwierig.
Vor allem die Ölpreisentwicklung, aber auch die Währungsentwicklung hat uns hier getroffen. Und wenn Sie die Fluggesellschaften in Asien oder im Middle East sehen, die viel günstigere Infrastrukturkosten bezahlen, sprich Flughafengebühren zum Beispiel, dann haben wir hier doch eine erhebliche Kostenbelastung, die wir in der heutigen Fluggesellschaft in Europa so nicht mehr wegtragen können. Auch da müssen wir uns strukturell verändern.
Fakt ist, andere, besonders auch billige Airlines, fliegen einfach günstiger. Als Unternehmer müsse er sich mit der aktuellen Situation auseinandersetzen und eben die Strategie und Struktur anpassen.
Wir stecken nicht den Kopf in den Sand, sondern wir wollen hier unser Unternehmen weiterentwickeln.
Konkret heißt das, vorwärts gehen, wachsen, zum Beispiel in Genf, wo sich in den letzten 6 Jahren die Passagierzahlen verdreifacht haben. Da wird die Organisation ausgebaut, man will näher beim Kunden sein. Dann aber heißt es auch, 6 neue Flugzeuge kaufen. Und zum ersten Mal nicht von Airbus, sondern von Boeing. Weshalb?
Das richtige Flugzeug sollte um die 300 Sitze haben. Das richtige Flugzeug sollte deutlich weniger Kosten produzieren, als das heute eine 340-300 tut. Und das Flugzeug sollte ganz simpel auch verfügbar sein. Diese 3 Komponenten hat Boeing erfüllt. Airbus kann die leider zum jetzigen Zeitpunkt nicht erfüllen. Da hätten wir frühestens in 2020 über einen Flottenwechsel nachdenken können. Das ist viel zu spät.
So rasch wie möglich sollen effizientere Flugzeuge ins Haus kommen. Dieser neue Typ 777 wird 23% weniger Treibstoff brauchen als die jetzigen Maschinen. Er ist leichter und in der Luft leiser. Bis 2017 wird die Swiss innerhalb von fast 10 Jahren 5,5 Milliarden Franken investieren. Ein riesiges Programm. Zu riesig? Zu übertrieben? Bezüglich neuer Maschinen nein, sagt Thomas Strässle, stellvertretender Chefredaktor der Luftfahrtzeitschrift Cockpit.
Diejenigen 6 Flugzeuge, die jetzt ersetzt werden, sind 16- bis 17-jährig. Das ist ein relativ hohes Durchschnittsalter für eine Premium-Airline, wie Swiss sie sein will. Von daher gesehen, denke ich, ist das ein richtiger Entscheid, dass ein Teil der Flotte jetzt ersetzt wird.
Wenn Genf ausgebaut werde, neue Strecken aufgenommen würden, dann sei das halt immer ein Risiko. Aber in dem Maße, wie es die Swiss jetzt tue, sei dies immer noch im vernünftigen Rahmen. Und man dürfe nicht vergessen, der Gewinn sei zwar eingebrochen, aber...
Im Branchenvergleich, denke ich, ist das nach wie vor ein relativ gutes Resultat.
Wenn es um Kultur geht, ist das Stimmvolk oftmals nicht gerade spendabel. Vor allem, wenn es um gewagte Kunst geht, die der Zeit voraus ist. Dass es aber auch anders geht, hat Basel im Dezember 1967 bewiesen. Damals sagte das Stimmvolk Ja zu 6 Millionen Franken für 2 Bilder von Pablo Picasso. Dem sogenannten Picasso-Wunder von Basel ging ein bunter Abstimmungskampf verblüffender Allianzen voraus. Das Wunder von damals ist die Voraussetzung für die große Picasso-Retrospektive, die am Sonntag im Basler Kunstmuseum eröffnet wird. Gaudenz Wacker blickt zurück ins Jahr 1967.
Ein Volksjahr zu 6 Millionen für 2 Picasso-Bilder. Nach einem denkwürdigen Abstimmungssonntag blickt die Schweizer Filmwochenschau am 22. Dezember 1967 leicht verdutzt nach Basel.
Immerhin 6 Millionen für 2 Bilder, von denen ungezählte Reproduktionen existieren, das kann als Geschmackssache gelten und knapp bemessene Steuerzahler durchaus ins Harnisch bringen.
Was war da geschehen? Die Basler Picasso-Geschichte beginnt mit einer Tragödie. Am 20. April 1967 stürzt ein Flugzeug der Basler Globe Air ab. Über 120 Menschen sterben, die Airline geht Konkurs. Ihr Hauptaktionär, der Basler Peter Stecherlin, sitzt auf Millionenschulden. Um sie zu tilgen, beginnt er, wertvolle Kunst aus seiner Sammlung zu verkaufen. Bald sickert durch, Stecherlin will in seiner Not auch 2 Picasso-Werke veräußern, darunter der weiterum bekannte Harlekin, die als Leihgabe öffentlich im Basler Kunstmuseum hängen. Kunstliebhaber reagieren entsetzt. Den drohenden Verkauf der Picassos empfindet damals ein Künstler, der heute 80-jährige Kurt Bauletto.
Als Schock, weil ich das erste Mal gehört habe, eigentlich eine Zeit, dass man Bilder aus dem Museum kann verkaufen kann. Oder muss verkaufen. Weil für mich, alles, was in einem Museum war, war für mich fester Bestandteil vom Bürger von der Basel.
Um den Verkauf zu verhindern, macht die Basler Regierung 6 Millionen Franken aus der Staatskasse locker. Weitere 2,4 Millionen sollen private Spender aufbringen. Doch gegen den Beitrag aus der Staatskasse regt sich Widerstand. Der Garagist Alfred Lauper, später Grossrat der Nationalen Aktion, bekommt das Referendum zustande. Wilde Wochen eines bunten Abstimmungskampfs folgen. Basels Jugend, beflügelt vom Aufbruchgeist der späten 60er Jahre, geht für Pablo Picasso auf die Straße, erinnert sich Kurt Bauletto.
Wir Jungen haben natürlich in einer Nacht Halbgott angeschaut.
Motto der kämpfenden Basler Jugend: All you need is Pablo. Der Basler Kunstmuseumsdirektor Franz Mayer wendet sich mit einem flammenden Plädoyer, das Fernsehen SRF für einen Dokumentarfilm ausgegraben hat, an die Öffentlichkeit.
Ich muss vielleicht sagen, unsere Sammlung ist eine der wichtigsten modernen Sammlungen auf der Welt. Und in dieser Sammlung sind das Spitzenbilder. Die beiden Picasso, das sind wirklich grosse Werke der abendländischen Malerei. Und in dieser Sammlung natürlich von entsprechender Bedeutung.
Die halbe Stadt mobilisiert jetzt für Picasso in verblüffenden Allianzen. Revoluzzerische Jugendliche kämpfen genauso für die Bilder wie alteingesessene Bürger vom Basler Deich. An einem Bettlerfest spendet die Bevölkerung Hunderttausende Franken für die Werke. Selbst Fußballer werfen sich für Picasso in die Bresche, etwa der legendäre kunstsinnige Erfolgstrainer des FC Basel, Helmut Benthaus, wie Kurt Bauletto erzählt.
Wir haben dort Helmut Benthaus gemerkt, auch ein Fußballtrainer, der hatte eine Freude an moderner Kunst.
Am Ende gelingt die Sensation. 54% der Basler Stimmbürger sagen Ja zu den 6 Millionen. Die Filmwochenschau beendet ihren Beitrag aus Basel voller Bewunderung.
Und nicht zuletzt mit dem klassischen Harlequin von Picasso kann Basel jetzt ungezählte Generationen von Kunstliebhabern in seinen Bann ziehen.
Doch damit nicht genug. Tief gerührt vom Abstimmungsergebnis und der Großzügigkeit der Basler Bevölkerung schenkt Pablo Picasso persönlich der Stadt 4 weitere Werke. Und die Mäzenin Maya Sacher legt gleich noch eins drauf. Aus 2 Picassos sind 7 geworden. Das Basler Picasso-Wunder von 1967 ist komplett.
Gaudenz Wacker. Den Doc-Film, der im Beitrag erwähnt wird, den zeigt Fernsehen SRF 1 am Sonntag in der Sternstunde Kunst um 11.55 Uhr. Ja, kein Heiliger ist beliebter als Franziskus und ausgerechnet so nennt sich der neue Papst. Das weckt hohe Erwartungen. Dazu gleich das Tagesgespräch nach den Schlagzeilen dieses Mittags mit Karin Britsch.
Der Nationalrat will die sogenannte kostendeckende Einspeisevergütung KEF von derzeit 4,5 Rappen pro Kilowattstunde auf 1,5 Rappen anheben. Private Solarstromproduzenten würden dann mehr Geld erhalten und für die Konsumenten würde der Strom etwas teurer. Noch nie sind so viele Passagiere mit der Swiss geflogen wie letztes Jahr. Knapp 16 Millionen waren es. Der Gewinn der Fluggesellschaft ging hingegen zurück. Mehrere Explosionen haben die irakische Hauptstadt Bagdad erschüttert. Nach Polizeiangaben wurden mindestens 18 Menschen getötet und mehr als 50 weitere verletzt.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.